Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Tag. Musiktheater in Freiburg, die Notizen eines oberen NS-Kunsträubers und ein endlich mal erklärt zur Filmmusik stehen bei uns auf dem Programm. Zuerst aber nach Frankreich. Das Kulturministerium ist Ihr politischer Traum. Aber in Corona-Zeiten ist es durchaus möglich, dass das zu einem Albtraum wird. Die Rede ist von Roselyne Bachelot, der neuen Kulturministerin Frankreichs im Kabinett von Emmanuel Macron. Sie ist mit 73 Jahren ein Urgestein der französischen Politik. Sie war die erste Ministerin für Umwelt und nachhaltige Entwicklung unter Jacques Chirac und Gesundheitsministerin unter Nicolas Sarkozy. Diese Periode endete mit einem Skandal und ihrem Rauswurf, weil Bachelot vorgeworfen wurde, nach dem Ausbruch der Schweinegrippe hunderte Millionen Euro für Masken und Impfstoff unnötigerweise ausgegeben zu haben. Die Dame ließ sich nicht unterkriegen und fungierte jetzt zu Corona-Zeiten als rehabilitierte Expertin. Sie ist also eine Kämpferin und das muss sie sein, denn die Herausforderung ist enorm. Die Kultur im Land befinde sich in einer apokalyptischen Situation. Das sagte Olivier Py, der Intendant des Theaterfestivals in Avignon. Sabine Wachs, Korrespondentin in Paris, habe ich gefragt, ob dieses starke Wort denn zutrifft.
Apokalyptisch ist vielleicht etwas hart. Aber ja, man muss sagen, Frankreichs Kulturszene leidet extrem unter der Corona-Krise. Vor allem auch das Sommergeschäft, die vielen Festivals, die abgesagt wurden. Über die großen Musikfestivals wie die Francofolie von La Rochelle bis hin wirklich zu den kleineren, alternativeren und lokalen Festivals findet in diesem Sommer nichts statt. Und neben den Festivals leiden natürlich auch die Theater, die kaum eine Chance sehen, dieses Hygienekonzept umzusetzen. Es leiden auch die Opernhäuser, die haben auch schon gelitten, noch vor der Corona-Krise eben durch die Streiks, die ja vor allem die großen Städte wie Paris getroffen haben. Also sprich, die gesamte Kulturszene in Frankreich sieht sich am Abgrund stehen und hat das auch mehrfach, auch während der Hochphase der Corona-Pandemie kundgetan. Sie haben sich als die Vergessenen der Krise beschrieben, denn während vor allem die Industrie, zum Beispiel Automobil- oder Luftfahrtbranche, mehrere milliardenschwere Hilfspakete bekommen haben, da musste die Kultur mit wesentlich weniger auskommen. Und klar ist vor allem jetzt auch, dass es eine große oder eine massive Arbeitslosigkeit in Frankreich geben wird. Es wird wohl bis zum Frühjahr 2021 fast 1 Million arbeitslose Menschen in Frankreich mehr geben. Und ein Großteil wird aus der Kulturbranche kommen. Das hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch am Nationalfeiertag in einem großen Fernsehinterview gesagt.
Sie haben die Pariser Oper erwähnt, ein Flaggschiff der französischen Kultur überhaupt, extrem gebeutelt. Ist es jetzt Frau Bachelots Job, ähnlich wie Monika Grütters das in Deutschland tut, für die Kultur Geld locker zu machen? Oder was sind ihre größten Aufgaben?
Also natürlich, klar, auf der einen Seite schon, Geld locker machen ist wichtig. Der Auffangfonds für die Kultur, der noch in der Corona-Krise, in der Hochphase der Pandemie aufgelegt wurde, beträgt rund 5 Milliarden Euro. Bachelot hat nur wenige Tage, nachdem sie ins Amt gekommen ist, erklärt, dass sie noch einmal 1,6 Milliarden Euro drauflegen will. Das heißt, dann sind wir bei etwa 6,6 Milliarden Euro für die Kultur. Allerdings hat sie auch gesagt, dass es eben nicht nur ihr Job sei, jetzt beim Finanzministerium um Geld zu betteln. Sie will tatsächlich Projekte auf die Beine stellen, die die Kulturwelt unterstützen können. Und ein erstes Projekt dieser Art könnte eine Art Krisengipfel der Festivals sein. Und gemeinsam mit den Organisatoren sollen dann eben neben weiteren finanziellen Hilfen auch konkrete Aktionen diskutiert werden. Zum Beispiel Zusammenschluss von Festivals, Möglichkeiten, wie man die Mitarbeitenden weiter beschäftigen kann, auch wenn die Festivals nicht stattfinden und anderes.
Frankreichs Kultur ist ja grundsätzlich deutlich anders verfasst als die deutsche, zentralistischer. Was bedeutet das denn zum Beispiel für so Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Maßnahmenshilfstöpfe?
Ja, dass die eben zu großen Teilen natürlich von der Regierung kommen, dass sie aus Paris kommen. Die Regierung muss aber auch etliche andere Wirtschaftszweige im Land unterstützen, muss denen unter die Arme greifen. Und die neue Regierung hat es sich jetzt zum Ziel gesetzt, auch mehr Macht in die Regionen und in die Departements abzugeben, auch was eben die Hilfen angeht. Das hätte den großen Vorteil, vor allem auch für die Kultur, dass Regionen, in denen die Kultur den größten Teil des Wirtschaftszweiges ausmacht, natürlich anders reagieren können. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Avignon ansehen. Das Theaterfestival bringt jedes Jahr sehr viele Menschen Menschen in diese Stadt. Es bringt dieser Stadt dann wiederum auch Einnahmen und es hängen an der Kultur auch andere Arbeitsplätze, zum Beispiel Hotels, Gastronomie oder der Tourismus. Und da muss den Regionen mehr Raum gegeben werden und man kann davon ausgehen, dass Bachelot genau das unterstützen wird, denn sie ist eher untypisch für Frankreich eben nicht dafür, dass der starke Staat alles regelt, sondern sie setzt auch auf die Eigenverantwortung der Betroffenen.
Sie ist eine Konservative, sie ist politisch gut vernetzt, sie ist prominent und sie hat trotz ihrer ganz anders gearteten Laufbahn auch schon immer ein großes Standbein in der Kultur gehabt. Worin besteht das?
Also sie ist eine große Opernliebhaberin und nicht nur das, sie ist auch eine Opernspezialistin. Nachdem sie sich aus der aktiven Politik 2012 zurückgezogen hat, da hat sie angefangen zum Beispiel Opernkritiken zu schreiben, Kolumnen zu schreiben. Sie hat vor allem dann auch in den Medien gearbeitet als Chroniqueuse. In Frankreich sind das Gäste, die eine eigene Rubrik zu bestimmten Themen haben. Da hat sie zum Beispiel für das öffentlich-rechtliche Klassikradio France Musique gearbeitet. Sie hat als Kulturkommentatorin für die Privatsender Radio RMC und für den Fernsehsender LCI gearbeitet. Sie ist ein Mensch, der die Kultur schon immer in sich getragen hat, auch als Politikerin, obwohl sie da auf anderen Zweigen tätig war. Und dann hat sie gesagt, als sie aus der Politik raus ist, sie möchte nie wieder in die aktive Politik zurück. Dann hat ihr aber Jean Castex, der aktuelle neue Premierminister, das Kulturministerium angeboten. Und da sei sie, Zitat, eingebrochen, denn das hat sie immer gesagt, Kulturministerin, das sei ihr Traumberuf.
Sabine Wachs über die Herausforderungen, vor der die neue französische Kulturministerin Roselyne Bachelot steht. Der ungarische Regisseur Kornél Mundruczó ist sowohl im Film als auch in der Oper und im Theater mit bilderstarken Inszenierungen aufgefallen, zuletzt bei den Salzburger Festspielen. 2019 inszenierte er dort einen intensiven Lilium nach Ferenc Molnár. Die Koproduktion mit dem Hamburger Thalia Theater erhielt 5 Nominierungen für den Nestroy-Preis. Mit der Dramaturgin und Autorin Katha Weber arbeitet Mundruczó schon häufig zusammen. Sie hat nun für das Theater in Freiburg ein Kurzstück über ein Kind geschrieben, das von seiner Mutter für einen Schönheitswettbewerb fit gemacht wird. Mundruczó kombiniert die Uraufführung Motherland nun mit den 7 Todsünden von Bert Brecht und Kurt Weill. Ob das sinnvoll ineinander greift als Schauspiel plus Musiktheater, sagt unser Kritiker Christian Gampert.
Katha Weber hat ein schwachbrüstiges kleines Stücklein geschrieben über eine Mutter, die ihre Tochter ausbeutet. Das Kind soll einen Schönheitswettbewerb gewinnen und wird zu Hause im sogenannten Motherland mit Enthaarungsmethoden, falschen Wimpern, Gymnastik, Diät und Botox-Spritzen traktiert. Die Dialoge kommen über kurze Anweisungen und genervte Ausrufe der ehrgeizigen Mutter nicht hinaus. Die Sklavenhalterbeziehung ist vom ersten Moment an definiert. In einem realistisch vermuffelten alleinerziehenden Haushalt schickt in Freiburg die lieblose Mami das kleine Kind auf den Catwalk. Regisseur Kornél Mundruczó wiederum schickt die Mutter, die Schauspielerin Nora Busalka, in die Mannequin-Schule. Sie muss die halbe Aufführung im Slip absolvieren, weil auch diese Figur natürlich eine verhinderte Schönheitskönigin ist. Dieses Kammerstück ist umso peinlicher, als es von der Realität um Längen geschlagen wird. In den 1990er Jahren gab es im deutschen Privatfernsehen die Mini-Playback-Show, in der erotisch herausgeputzte Kleinkinder herumtanzten wie dressierte Affen und ihre Lieblingssänger im Playback-Verfahren imitierten. Die Sendung bekam 1996 den Preis der beleidigten Zuschauer. Aber Katha Webers Stück dient an diesem Abend eigentlich nur dazu, Bert Brechts kurze Etüde von den 7 Todsünden auf halbwegs abendfüllende 75 Minuten zu dehnen. Zumindest musikalisch sind Brecht und Weill der Kinderdressur überlegen. Kurt Weill hatte sich im März 1933 vor den Nazis nach Paris gerettet und komponierte dort vor allem aus Geldgründen ein Ballet chanté, in dem er seinen bekannten Stilmix aus Schlager, Marsch und Balladen parodistisch ausweitete. Brecht lieferte ein ziemlich schnell hingeworfenes Libretto, das zwei Schwestern von einem süßen kleinen Eigenheim in Louisiana träumen lässt. Statt aber nun einen Bausparvertrag abzuschließen, tingeln die beiden durch 7 amerikanische Städte und begehen ebenso viele Todsünden, um Geld zu verdienen und fürs Leben zu lernen. Sprich, sie schmeißen sich vor allem den Männern an den Hals. Beide heißen Anna und natürlich wird eine der beiden, die Experimentierfreudige, die Tänzerin, die Hure, von der bösen Schönheitskönigin Mutter des ersten Teils gespielt von Nora Busalka. Denn auch in Brechts proletarischer Märchen-Volkshochschule geht es um die Ausbeutung des weiblichen Geschlechts, was in MeToo-Zeiten nun besonders gut ankommt. Die zweite Anna, die Kopflastige, die Managerin, die ihrer Schwester die Ratschläge gibt, wird von der Mezzosopranistin Inga Schäfer betörend klar und intellektuell gesungen. Das Stück hat allerdings weder die Frechheit noch die ambivalente Personenzeichnung der Drei-Groschen-Oper. Es ist ein Lehrstück, aber von erschreckender Gedankenschwäche. Parodistisches Motto: sei brav und angepasst und mach jede Sauerei mit, dann kommst du gut durchs kapitalistische Leben. Oder mach dir ein Gewissen. Das Freiburger Ensemble schlängelt sich nolens volens durch Brechts dialektisch gewendete Lebensweisheiten, Tanzspelunken und die Betten reicher Männer, und dem angeblich so wilden Regisseur Mundruzzo fällt nicht viel mehr ein, als alle hübsch aufzustellen. Die Familie, der Chor, der ab und zu auch mal auf dem Klo sitzt, singt allerdings auch große Melodiesprünge und Staccato-Passagen absolut präzise. Als am Ende das missbrauchte Kind aus Carter Webers Stück wieder auftaucht und sich gegen die Mutter wehrt, lernen wir, dass wohl auch im Eigenheim in Louisiana das Verderben lauert. Das Philharmonische Orchester Freiburg unter Ektoras Tartanis musiziert mit kraftvoller Dynamik. Mundruzzos Theater für Simple Minds aber funktioniert nach dem Motto: Chargieren geht über Probieren.
Christian Gampert über eine Musik- und Theatercollage aus Brecht, Weil und Weber am Theater in Freiburg. Jeder kennt sie, die schicksalhaften Mundharmonika-Klänge aus Sergio Leones Western »Spiel mir das Lied vom Tod«, die Musiken aus »Psycho« oder »Der dritte Mann«. Manche Kinoszene erinnern wir überhaupt nur mit Musik. Aber wie sieht das Verhältnis von Kino und Musik wirklich aus? Braucht das Kino die Musik, um zu existieren? Oder gibt es nicht häufig sogar viel zu viel Musik im Film? Zu viel dreuender Horror, zu viel süßliche Geigen, die den Filmmoment ankündigen und unterstreichen sollen, ihn aber fast kaputt machen.
Endlich mal erklärt.
Brauchen Filme Filmmusik, lautet die Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Und zuerst: Seit wann gibt es überhaupt Filmmusik im eigentlichen Sinne?
Ja, Film und Musik gehören eigentlich zusammen, seit das Kino das Licht der Welt erblickt hat. Ich meine, die Gebrüder Lumière, als die 1895 die erste öffentliche Filmvorführung organisierten, da ließen sie ihre kurzen Filme schon live von einem Pianisten begleiten. Und man brauchte dann übrigens die Begleitmusik bei den Vorführungen deshalb, weil die völlige Dunkelheit für die Menschen so ungewohnt war und weil die frühen Projektoren so mächtig ratterten. Das musste man mit dem Klavier auch übertönen. Und sehr früh, also schon in den 1910er Jahren, schrieben Komponisten manchmal speziell für einzelne Filme Musiken. Die Noten wurden dann der Kopie beigelegt für die Aufführung, und das ist dann letztlich der Beginn der eigentlichen Filmmusik.
Heute sind ja Riesenorchester dafür im Einsatz, und es gibt tatsächlich Filmmusiken, die Kinogeschichte geschrieben haben in Filmen wie Der dritte Mann oder das erwähnte Spiel mir das Lied vom Tod oder auch Psycho. Was macht diese Musiken denn so besonders?
Also ganz allgemein, besonders macht sie eigentlich die Spannung, die sie zu den Bildern aufbauen, oder auch die Räume, die sie über das Bild hinaus öffnen. Denn die Musiken, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die illustrieren ja die Bilder nicht. Die befinden sich in einem, man kann sagen, zugleich souveränen, aber auch symbiotischen Verhältnis zum Bild. Also Alfred Hitchcock zum Beispiel, Der wollte für seine berühmte Mordszene unter der Dusche eigentlich keine Filmmusik haben, aber er hat es eben mit einem genialen Filmkomponisten wie Bernard Herrmann zu tun und dessen schreiende, kreischende Violinklänge, die überzeugten dann Hitchcock. Oder um auch nochmal Ennio Morricone zu erwähnen, da kann man eben dieses eigenständige oder symbiotische Verhältnis der Musik zum Kinobild wunderbar erklären. Morricone interessierte sich überhaupt nicht für die symphonischen Streicherteppiche des Hollywood-Western und seine Musik, die fühlte sich mit völlig neuen Soundmitteln in Sergio Leones ja harte Bildwelten ein, mit Maultrommeln, mit Peitschenknallen, mit Kojotengeheul, mit Mundharmonika. Und zugleich waren aber eben Morricones Kompositionen so besonders und eigenständig, dass sie eben auch Hitparadenerfolge wurden.
Das heißt, diese Filme wären ohne die Musik wahrscheinlich nicht so berühmt geworden?
Also ich glaube doch schon, weil dafür hat das Kino als Gesamtkunstwerk dann zu viele Ebenen. Also Drehbuch, Inszenierung, die Kadrierung, die Schauspielerei. Aber ich glaube, die Musik kann im letzten Schaffensschritt so eine Art ästhetischer Verstärker sein. Oder man kann sogar sagen, unsere Erinnerungsspur prägen. Das heißt, wir können uns zum Beispiel den Film Der dritte Mann, den können wir uns gar nicht mehr vorstellen, ohne die Zitterklänge von Anton Karas. Oder David Leans Russland-Epos Dr. Zhivago mit Omar Sharif. Das kann man sich ohne diese schwelgerische Musik von Maurice Jarre auch nicht mehr vorstellen. Und die Musik, die kann eben auch zum Kitt oder zur Fugenmasse werden, indem sie dann manchmal heterogene Filmgebilde zusammenhalten kann. Ich meine, ich bin mit Star Wars sozialisiert worden. Haben Sie mal versucht, die ersten 20 Minuten von Star Wars von 1977 stumm anzuschauen? Ohne die Musik von John Williams ist es einfach eine ganz alberne, lächerliche Angelegenheit. Ohne die Musik.
Nun ist aber doch jeder und jede von uns schon mal aus dem Kino gekommen und hat gesagt, aber die Musik, die war echt zu viel. Kann denn Musikfilme auch schlechter machen oder sie vielleicht sogar zerstören?
Also ganz klar, Sie haben es ja schon angedeutet. Ich meine, es gibt so viel schlechte Filmmusik, zu viel bewusstlos und auch routiniert reingeknallte Filmmusik. Wenn uns eben schon die pochende Musik signalisiert, dass gleich der Mörder mit dem Messer um die Ecke biegt, das ist ja ultra langweilig. Oder wenn Sie an die deutsche Serie Dark denken, da hat sich ja das unheimliche musikalische Raunen und Rumoren auch auf geradezu alberne Weise eigentlich verselbstständigt. Und Hollywood glaubt ja eigentlich gar nicht mehr auskommen zu können ohne Musikbombast. Da hat übrigens der bekannte deutsche Filmkomponist Hans Zimmer mit vielen fetten Musiksoßen einen wirklich unseligen Trend begonnen oder verstärkt. Und vielleicht müsste man wirklich das Kino einfach mal einer Fastenkur, einer musikalischen Fastenkur unterziehen. Deswegen sind ja zum Beispiel auch die Filme von Aki Kaurismäki, dem großen finnischen Regisseur, so toll. Musik gibt es da nur, wenn eine Jukebox im Bild zu sehen ist oder ein Autoradio läuft oder eine Tangoband spielt. Also das wäre eigentlich mal so ein Vorbild für Filmhochschulen, einfach mal keuscher im musikalischen Sinne zu sein.
Katja Nikodemus, vielen Dank, erklärte uns die Rolle von Musik im Film. Hans Posse war einer der bekanntesten Kunsthistoriker seiner Zeit, Förderer von Oskar Kokoschka, 32 Jahre lang Leiter der Dresdner Gemäldegalerie. Und 1939 wurde er Hitlers Sonderbeauftragter für das geplante Führermuseum in Linz. Er war also eine Schlüsselfigur im NS-Kunstraub und seine Reisenotizbücher können Auskunft darüber geben, wie der im Einzelnen organisiert wurde. Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg hat man, und das ist ein wichtiges Detail innerhalb des großen Gebiets der Provenienzforschung, diese Klatten jetzt transkribiert, kommentiert und sehr gut erforscht. Im Beitrag von Dirk Kruse gibt die Kunsthistorikerin Friederike Uhl Auskunft zu Posses Arbeit und Aufgaben.
Seine Hauptaufgabe war zum einen, eine Kunstsammlung zusammenzutragen für das sogenannte Führermuseum, das Adolf Hitler in Linz aufbauen wollte. Und Posse sollte dafür eben die Sammlung kuratieren. Und er sollte zum anderen auch ein Verteilungsprogramm entwickeln für NS-Raubkunst.
Mit Feuereifer stürzte sich Hans Posse in seine Aufgabe. 3,5 Jahre lang, bis zu seinem Tod am 7. Dezember 1942 in Berlin, besuchte er Privatsammlungen und Kunsthändler sowie Museen und Sammlungen in Ländern, in die deutsche Truppen einmarschiert waren. Festgehalten hat Posse das alles in 5 abgegriffenen Notizbüchern.
Er hatte die dabei, wenn er Kunstwerke ausgesucht hat. Er ist also wirklich in die Depots gegangen, hat sich die Kunstwerke angeschaut, hat sich Listen gemacht, meistens mit Kreuzchen versehen, was er dann gekauft hat oder was er unbedingt haben wollte. Also wir können sehr gut eben diesen Auswahlprozess nachvollziehen.
Als Chefankäufer für das Führermuseum gab Posse schon mal 1,5 Millionen Reichsmark für einen Vermeer aus einer privaten Sammlung aus. Vieles aber wurde einfach von Hitlers wichtigstem Kunstraubmanager in Polen, Holland oder Frankreich beschlagnahmt und dann verteilt.
Das ist so erschütternd, weil gerade dieser Museumsbereich mit den sogenannten schönen Künsten ganz lange ein solches Image nicht haben wollte. Die Museen haben von sich gesagt, sie sind die ersten Opfer gewesen, weil ja aus ihren Beständen die dann als entartet klassifizierte Kunst herausgenommen wurde. Und so sind viele Museen durch die 50er, 60er, teilweise 70er Jahre und länger gegangen, dass sie sich als Opfer darstellen konnten. Aber die Museumswelt und der Kunstmarkt folgte unmittelbar auf die Wehrmacht. Das kann man an den Eintragungen, an den Daten, die in diesen Kalendern festgehalten werden, sehen.
Susanna Brogi, die Leiterin des Deutschen Kunstarchivs am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, verwahrt diese 5 Reisekladden von Hans Posse. Es sind wichtige Quellen zum Kunstraub der Nationalsozialisten, zur Provenienzforschung einzelner Kunstwerke und zur NS-Museumspolitik. Nur sind sie sehr schwer lesbar. Posses Schrift ist krakelig, teilweise verblasst und voller Abkürzungen. In den letzten 3 Jahren wurden die Notizbücher mühselig transkribiert, ausführlich kommentiert und stehen der Forschung nun in einer Online-Edition zur Verfügung.
Es erhält die Zusammenhänge der Museumslandschaft, es zeigt die Involviertheit von Personen, es zeigt die Bedeutung, die der Kunst im Nationalsozialismus zukam. Also nicht nur Kunst, die erstellt worden ist nach 1933 einer bestimmten Ästhetik gemäß, sondern auch die Frage, mit welcher Kunst sich das Deutsche Reich identifizieren sollte oder was als wichtig, was als gültig, was kanonisch betrachtet wurde.
Private Eindrücke Posses oder gar Nachdenken über das eigene Tun enthalten diese Kladden nicht. Es waren reine Arbeitsnotizbücher.
Dirk Kruse über Hans Posse, dessen Notizbücher jetzt in Nürnberg ausgewertet wurden. Die Kritik an der Verurteilung des Türkei-Korrespondenten Deniz Yücel hat Michael Köhler in seinen Kulturmeldungen.
Die Autorenvereinigung PEN, sie hat sich jetzt entsetzt über das Urteil eines türkischen Gerichts gegen den Weltjournalisten geäußert. Deniz Yücel ist unschuldig. Er hat kein Verbrechen begangen, sondern ist als Zeitungskorrespondent seiner Arbeit als Journalist nachgegangen. Das betonte der Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums, Ralf Nestmeier, heute in Darmstadt. Am Samstag in einer Woche, da sollten eigentlich die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele beginnen und unter anderem einen neuen Ring des Nibelungen bieten. Im März wurden sie jedoch für dieses Jahr schon abgesagt, weil Proben wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten. Georg von Waldenfels, Verwaltungschef auf dem Grünen Hügel.
Das ist nicht nur ein Problem natürlich für die Zuschauer, sondern vor allem für das Orchester. Weil das Orchester sitzt ja in diesem Orchester, wenn Sie gerade Bayreuth sehen, ganz eng beieinander. Wir alle hätten gern ein Festspiel Sommer natürlich in Bayreuth gehabt, aber nach dem, was wir wussten, als diese Entscheidungen anstanden, war keine andere Entscheidung möglich.
Den Ring des Nibelungen soll es dann in der neuen Szenierung erst nächstes Jahr geben. Der Hanauer Bürgermeister Klaus Kaminski will mit Hilfe von Kanzlerin Angela Merkel eine Antirassismus-Gedenkskulptur von internationalem Rang und ein Demokratiezentrum in Hanau schaffen. Für die Umsetzung dieses Projekts stellt sich Kaminski einen internationalen Künstlerwettbewerb vor. Dazu will er demnächst mit Kanzlerin Angela Merkel sprechen, die bereits im April ihre Hilfe bei Gedenkprojekten in Hanau zugesagt habe. Trotz massiver Kritik an seinem Führungsstil, da soll der Karlsruher Theaterintendant Peter Spuhler an der Spitze des Badischen Staatstheaters bleiben. Dies teilte Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer unter Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup heute nach einer Sitzung des Verwaltungsrates mit. Künftig, da soll es einen Vertrauensanwalt für die Mitarbeiter und regelmäßige Befragungen in der Belegschaft geben. Mit einem Protestspalier hatten vor der Sitzung mehr als 300 Beschäftigte des Badischen Staatstheaters für einen Neuanfang demonstriert. Und zum Schluss noch eine winzige Meldung von der Schauspielkunst. Der Schauspieler Tobias Moretti wird den Jedermann bei den Salzburger Festspielen in diesem Jahr zum letzten Mal spielen. Das kündigt er heute in Salzburg an.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend geht es unter anderem um den EU-Gipfel zu den Milliardenhilfen und um Wirecard und Herrn Scholz. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon hier war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.